Also das erste Lied hieß Stimme der Jugend und das ist so ein bisschen mein Auftrag und ich denke, oder ich bin davon überzeugt, dass wenn man die Geschichte hinter der Musik kennt, dann betrachtet man die Musik ganz anders. Deswegen möchte ich euch heute so ein bisschen Einblick nicht nur in meine Musik geben, sondern auch meine Geschichte, warum ich das alles tue. Und bevor wir zum nächsten Track kommen, möchte ich euch einfach einladen, mit in meine Vergangenheit zu kommen. Ich bin, seit ich 4 Jahre alt bin, ein Scheidungskind. Meine Eltern haben sich ziemlich früh scheiden lassen. Bin bei meiner Mutter groß geworden und mit der Zeit, also mit 7 oder 8 Jahren, musste ich dann jedes zweite Wochenende zu meinem Vater. Der Grund, warum sich meine Eltern damals scheiden ließen, war aufgrund meines Vaters, weil er alkoholsüchtig war. Er war starker Alkoholiker, hat meine Mutter irgendwann mal zusammengeschlagen, hat uns Kindern zusammengeschlagen und irgendwann mal hat meine Mutter gesagt, okay, wir müssen abhauen. Wir sind dann ins Frauenhaus gekommen für 2 Monate und haben von dort aus einfach was Neues aufbauen wollen. In dieser Zeit hat meine Mutter einen neuen Freund kennengelernt und als Junge hat man so Hoffnung, ja, er kann mir diese Vaterfigur zeigen, er kann mir diese Vaterliebe geben, die ich nie erfahren durfte. Und jedes zweite Wochenende, wo wir zu meinem leiblichen Vater gingen, sah ungefähr so aus, also ich gebe euch einen groben Einblick, wie das Wochenende ablief. Am Freitag kamen wir an, Freitagabends, und er war schon betrunken, hat uns einen Zettel in die Hand gedrückt und hat gesagt, geht erstmal einkaufen, vorher kommt ihr nicht in die Wohnung rein. Und ihm war egal, ob es jetzt geregnet hat, gehagelt hat, die Welt unterging, wir mussten einkaufen gehen. Und wir sind dann gegangen und wir dachten, okay, wenn wir nach Hause kommen, können wir endlich Kinder sein. Doch er war besoffen, deswegen Kommunikation war Mangelware. Und deswegen haben wir meistens nur Fernsehen geguckt und sind dann schlafen gegangen. Am Samstag war so dieser Sklaventag, habe ich ihn immer genannt. Aufgrund seines Alkoholproblems hat er seinen Job verloren, hat er seinen Führerschein verloren und hat mit Schwarzarbeit sich übers Wasser gehalten. Und er hat meistens immer auf Baustellen gearbeitet oder hat hier und da was geholfen. Und wir Kinder mussten immer mitkommen. Morgens war es so, dass wir seine komplette Wohnung putzen mussten. Und wenn wir nicht nach seiner Pfeife getanzt haben, hat er schon mal eine Bierflasche hinterhergeworfen, hat uns beleidigt. Und deswegen haben wir uns stets bemüht, immer nach seiner Pfeife zu tanzen. Mittags war es dann so, dass wir nach dieser Putzarbeit in diese Schwarzarbeit gehen mussten und ihn unterstützen mussten. Wir mussten Sachen schleppen, wir mussten ihm helfen. Und nach dieser Schwarzarbeit, war schon nachmittags, dachten wir, okay, jetzt können wir Kinder sein. Doch wir mussten ihn unterstützen, helfen, begleiten, und zwar in die Gaststätte. Und dann saßen wir da bis 1-2 Uhr nachts und er hat uns gezwungen, bleibt wach. Wenn ihr einschläft, wisst ihr, was passiert. Und meine Schwester und ich haben uns immer gegenseitig wach gehalten. Bleib wach, du darfst nicht einschlafen. Und wir sind dann meistens in die Toilette gegangen, haben für 5 bis 10 Minuten geschlafen. Und sind wir dann wieder zurückgekehrt, damit mein Vater nicht merkt, dass wir eingeschlafen sind. Und irgendwann mal sind wir rausgeschmissen worden, Gott sei Dank. Wir haben direkt über der Gaststätte gewohnt. Dieser Weg ist eigentlich eine Sache von 1 Minute. Aber dadurch, dass er stockbesoffen war, hat es mal eine halbe Stunde, eine Stunde gedauert, bis wir da ganz nach oben waren. Und dann dachten wir, okay, wir sind jetzt daheim, wir können jetzt endlich schlafen gehen. Haben wir gedacht. Doch unser Vater hat sich mit hineingelegt und hat uns nicht schlafen lassen. Und am Sonntag war es dann so, dass wir dann gegen Vormittag dann wieder zu meiner Mutter gingen. Und ungefähr jedes zweite Wochenende lief genauso ab. Und jetzt habt ihr so ein grobes Bild von meinem Vater, beziehungsweise mein Vaterbild. Und was tust du, wenn du als Sohn die Liebe von deinem Vater nicht bekommst? Du suchst sie zuerst bei der Mutter. Und ich habe gehofft, dass meine Mutter mir diese Mutterliebe gibt. Aber sie hatte ständig nur Augen für ihren neuen Macker. Und dann dachte ich mir, okay, wenn sie nur Augen für ihren neuen Freund hat, dann muss ich es vielleicht bei dem Freund probieren. Und am Anfang schien es so, dass er mir wirklich diese Liebe geben kann. Doch mit der Zeit hat sich herausgestellt, dass er einen tiefen Hass gegen mich hat. Er hat mir immer wieder eingeredet, du bist ein Versager, du kannst nichts, du bist hässlich, für was bist du hier? Und mit der Zeit hat es auch angefangen, dass er mich geschlagen hat. Und so bin ich aufgewachsen in einer Welt ohne Liebe. Meine Mutter hat nie was gesagt. Warum? Weil sie verliebt war. Was tust du, wenn du weder vom Vater noch von der Mutter die Liebe bekommst? Du bist draußen, du lenkst dich irgendwie ab. Schon früh hat es damit angefangen, durch diese Prägung, dass ich nie geredet habe. Das heißt, ich war schon mit 8, 9 schon in Depressionen, leichten Depressionen. Später wurde es mehr. Und ständig auf dieser Suche, warum? Kennt ihr das? Dieses Warum? Später, mit 12, 13, sind wir dann in ein Haus gezogen mit meinem Stiefvater. Und ich hatte ein eigenes Zimmer. Und als Jugendlicher oder als Teenager denkst du, oh, endlich ein eigenes Zimmer. Aber wenn du dich schon so einsam fühlst und dann noch ein eigenes Zimmer hast, wo jeder sich zurückziehen kann, dann fühlst du dich noch einsamer. Und ich war oft draußen, war auf der Suche, und mit der Zeit zog ein neuer Typ daher. Und er war auch öfters draußen, aufgrund dessen, weil er halt auch keinen Vater hat. Und es hat sich herausgestellt, dass wir am selben Tag Geburtstag hatten und selbe Uhrzeit. Und wir haben uns um die Sekunden gestritten, wer älter ist. Und wir wurden die besten Freunde. Später hat sich herausgestellt, dass er Russlandsdeutsch ist, dass er in Russland geboren ist. Zeitunterschied. Und deswegen ein bisschen älter ist als ich. Aber wir haben echt viel Blödsinn zusammen gemacht. Wir haben Leute zusammengeschlagen. Wir haben Diebstähle begangen. Wir haben so viel Müll gemacht. Und irgendwann mal in der Zeit sagt er mir, ey Bruder, ich muss dir was sagen. Ich so, was? Ja, ich bin Christ. Ich so, ja, du bist ein guter Christ, ey, wenn du solche Sachen mit mir machst. Ja, ich gehe in die Kirche. Und wenn du sagst Kirche, stellst du dir eigentlich eine Landeskirche vor, mit so Orgel und so, nur alte Menschen und so ein Pfarrer mit so einem weißen Ding da vorne, was ich nicht check, was das ist. Und auf jeden Fall langweilig. Und ich dachte mir, Digga, was machst du da? Und der so, ja, schau es dir doch mal an. Ich so, okay. Dann bin ich sonntags mitgefahren. Wir waren ziemlich spät dran. Und dann parken wir und er sagt, das ist die Gemeinde. Ich so, wie, das ist die Gemeinde? Das war ein stinknormales Gebäude. Könnte ein Wohnblock sein. Und dann sind wir da reingegangen und ich höre schon Lobpreismusik. So Schlagzeug, E-Gitarre, Klavier. Ich so, Alter, was ist das denn? Überleg mal, wenn du dir vorstellst, Orgel und auf einmal E-Gitarre und sowas hörst, denkst du, okay, wo bin ich hier gelandet? Und dann ging so eine Treppe hoch Richtung Saal und dann sind wir hochgegangen. Die Tür geht auf. Ich gucke da rein. Nur Russen. Und ich, der einzige braune Fleck auf dem weißen Papier. Und ich dachte, alles klar. Und die haben alle Hände oben, voll laut am Singen. Und ich, oh, Alter, wo bin ich hier gelandet? Und was tust du als Neuer? Du sitzt dich immer ganz nach hinten. Das ist der Fehler, weil immer ganz nach hinten, da gucken die. Wer ist neu? Weil die Neuen sitzen sich immer nach hinten. So, und dann sitze ich da und beobachte erstmal so. Und der Pastor, so ein Russlandsdeutscher, so ein Hardcore-Russlandsdeutscher, so mit richtig russischer Akzent, so predigt da Ege, ich habe nichts verstanden. Und denke mir, boah, ist nichts für mich. So, und dann habe ich auch zu meinem Kumpel gesagt, wir können weiter befreundet sein, ich habe echt nichts dagegen. Du geh du in deine Kirche, aber lass mich in Ruhe. Ich habe keinen Bock drauf. So. Und irgendwann mal, nach ein paar Monaten, ich habe eigentlich mit der Kirche da nichts mehr zu tun gehabt, hatte ich einen heftigen Streit mit meinem Stiefvater. Und dann kam ich auch wirklich an diesen Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr. Ich packe meine Sachen und hau einfach ab. Ich habe keine Ahnung wo, aber ich hau ab. Und ich habe meine Sachen so packen wollen, auf einmal klingelt's. Ich so, wer klingelt freitagabends um 19 Uhr oder 18 Uhr? So spät damals noch als Jugendlicher, 13, weißt du so. Da gehe ich nach unten und wer steht da? Mein russischer Kollege. Und? Hast Bock auf Kirche? Und dann erzählt er mir, ja, wir haben so ein Teenie-Wochenende von Freitag bis Sonntag. Und wir sind so Teenies und da übernachten wir. Und da habe ich mir so gefragt, also du wolltest ja gehen. Keine Ahnung wohin. Und da hatte ich die Wahl, entweder ich gehe irgendwo hin, keine Ahnung wohin, oder ich gehe nochmal zu dieser Russen-Clique. Und dann dachte ich mir, okay, die können auch nichts dafür. Also gehe ich dahin. So, und dann gehe ich dahin Und ich war ja total abgeschreckt von dieser Gemeinde, ne, weil alles so ungewohnt war für mich. Und dann gehst du in dieses Gebäude, abends, alles ruhig. Kennt ihr das, dieses ekelhafte Ruhe, so dieses, oh, und jetzt kommen die gleich um die Ecke und dann greifen die dich oder keine Ahnung, oder Kopfkino so. So, und dann gehe ich nach oben in den Saal und dann sehe ich ein Mädchen lachen. Ich bin zu diesem Mädchen hingegangen. Ich sage, hey, warum lachst du? Die guckt mich an und sagt, ich habe Gott in mir. Ich gucke dich so an, wie du hast Gott in dir. Ja, ich habe Gott in mir, deswegen freue ich mich. Du hast ein Herz, ein Leber, ein Darm. Wie kannst du Gott in dir haben? Und die konnte es mir nicht erklären. Die so, ich habe Gott in mir. Und ich so, ja, geh dein Leben, ey. Und ich bin dann gegangen und immer wieder diese Frage, wie kriege ich diesen Gott in mir da rein? Ich will auch lachen. Ich will auch diese Freude haben wie der, wie die. Und ich muss davor erzählen, als ich mich entschieden habe, mit meinem Kollegen mitzugehen, wusste ich ja nicht, ob es da Essen gibt, ne? Bei den Russen weiß man nie. Deswegen bin ich in die Küche gegangen und habe mir so meine Toastbrote geschmiert übers Wochenende, so Essensportionen, damit ich dieses Wochenende überlebe. So, das noch kurz als Info. Und dann war es abends und da gab es so Gebetskreise. Und ich wurde in einer hineingesteckt und ich wusste nicht, wie das geht, was man betet, wohin man betet, keine Ahnung. Und ich wurde in eine reingesteckt und da hat man für alles Mögliche gebetet. Für einen Umzug, für einen Arzttermin und in meinem Kopf nur Fragen. Und dachte, wenn du umziehen willst, dann such dir Freunde, die dir helfen und dann geht das. Wenn du krank bist, dann geh zum Arzt. Und in meinem Kopf nur so Fragezeichen, warum betest du? Und ich habe es nicht verstanden und habe mich so unwohl gefühlt. Auf einmal kam so ein Teenie-Leiter, damals noch so ein Bär. Und er sagte, komm, können wir kurz reden? Ich so, was habe ich jetzt gemacht? Ja, okay. Dann bin ich mitgekommen. Wir sind dann in eine Ecke gegangen. Und er stellte mir nur eine Frage, die jeder genauso geantwortet hätte wie ich. Und die Frage war, wie geht's dir? Jeder von euch hätte gut gesagt. Warum? Weil wir genau wissen, dem juckt es eh nicht. Deswegen, warum darauf eingehen? Ich sage einfach gut. Kennt ihr das? Oder wir fragen jemanden, wie geht's dir? Aber eigentlich interessiert es uns nicht. Wir sagen, hoffentlich sagt er gut, da muss ich nicht näher drauf eingehen. Kennt ihr das? Wenn du in dieser Situation bist, dann halt die Klappe. Der Grund, warum wir den Glauben an die Menschheit verloren haben, genau wegen solchen Menschen. Die Fragen stellen, aber es nicht ernst meinen. Wenn es dich nicht interessiert, dann frag nicht. Und es war dann so, dass ich gesagt habe, gut. Und er schüttelte den Kopf und sagt, wie geht's dir wirklich? Und das hat mich so gepackt, weil das erste Mal eine Person in meinem Leben war, die sich wirklich interessierte, wie es mir geht. Und ich war so überfordert mit dieser Frage, dass ich angefangen habe zu weinen. Und ich habe geweint und habe ihm auf einmal alles erzählt. Von meinem Vater, von meinem Stiefvater, von meiner Mutter, von meiner Schwester. Und er hat jetzt nicht gesagt, oh Digga, du brauchst die Bibel. Du musst Bibel lesen. Du brauchst Jesus. Gar nichts hat er gesagt. Der hat einfach nur genickt und hat mir zugehört. Und ich glaube, das ist so ein großer Mangel in unserer Gesellschaft, dieses einfache Zuhören. Wir können nicht mehr zuhören. Wir wollen nicht mehr zuhören. Aber wenn du erwartest, dass man dir zuhört, dann fang doch selber bei dir an, zuzuhören. Und es war dann so, dass er ganz zum Schluss zu mir sagte, darf ich für dich beten? Ich so, ja klar, kannst du machen. Und es war ein einfaches Gebet, wo er einfach darum gebetet hat, dass Gott mich segnet. Und das erste Mal habe ich eine Annahme gespürt, eine Geborgenheit gespürt. Endlich darf ich ankommen. Und ganz zum Schluss sagte er: Versprich mir, dass du nächste Woche wiederkommst. Und ich wusste, er meint es ernst. Ich so, ja, ich verspreche es dir. Und nach diesem Gebetskreisen gab es Essen. Und alle rennen wie die Kanickel in die Küche. So, und ich gehe zu meinem Rucksack und packe meine Brötchen aus. Ich bin dann in den Saal gegangen, ganz hinten in die Ecke, wo mich keiner sieht, und habe gegessen. Mit der Zeit kam dann dieser Teenie-Leiter zu mir, sieht mich in der Ecke und fragt: Was machst du da? Und ich sagte zu ihm: Ich esse wie die anderen auch. Der so: Was isst du da? Ich so: Ich hab selber meine Brote geschmiert. Der so: Ey, da gibt's Hawaii-Toast. Das ist doch viel leckerer. Und ich sagte zu dem: Ja, mag sein, aber ich kann mir das nicht leisten. Der sagte: Wie? Ich so: Ja, ich habe kein Geld. Und das ist genug. Ich bin dankbar für das. Und er sagte mir: Leg das weg und komm in die Küche. Und ich bin da mitgekommen. Und dann saß ich da und man hat mir einen Hawaii-Toast gegeben. Und ich weiß doch ganz genau, wo ich dieses Ding sah und mich zu Grund und Boden geschämt habe. Warum? Weil ich das erste Mal was bekommen habe. Und es war schwer für mich, diesen Toast zu essen. Alle waren glücklich. Alle waren so sorgenfrei. Und ich saß da, war so überfordert mit der Situation, dass ich wieder angefangen habe zu heulen und bin in die Toilette gerannt. Aber es hat mich so geprägt und so erstaunt, dass man mir etwas gibt, dass man mir endlich mal zuhört, dass ich mein Versprechen gehalten habe. Ich bin jede Woche in die Gemeinde gegangen, auch wenn ich nichts gecheckt habe. Aber dennoch hatte ich immer diese eine Frage noch in meinem Kopf: Wie kriege ich diesen Gott in mir da rein? Ich will auch so lachen. Und dann sagte man mir: Du musst dich bekehren. Ich so: Was ist das? Ja, du gehst nach vorne, sprichst ein Gebet nach und gut ist. Ich so: Wenn es so einfach ist, dann mache ich das. Sonntag, also ich war schon mit der Zeit da und allmählich kannten mich die Leute und meine Geschichte auch. Und ich stand vorne und habe gesagt: Ich möchte mich gerne bekehren. Die ersten 5 Reihen rasten aus, klatschen. Die ersten beiden Reihen heulen und ich stehe da: Was ist denn hier los? Und ich war so überfordert und der Pastor sagte: Jeder kennt die Geschichte von Michi. Möchte jemand die geistliche Mutter für Michi sein? Und dann kam die Pastorenfrau und eine Teenie-Leiterin nach vorne und hat mit mir zusammen dieses Gebet gesprochen. Als ich Amen gesagt habe, da sind alle ausgerastet. Und dann stand ich erstmal da, voll überfordert, keine Ahnung, was ich jetzt mache. Ich habe mich stinknormal gefühlt, gehe von der Bühne runter, auf einmal fangen alle an, mich zu umarmen. Und ich wurde nie umarmt. Und dann sagte eine Person zu mir: Jetzt wird alles gut. Boah, das ist die größte Lüge, die du einem Christen sagen kannst, der sich frisch bekehrt hat. Aber ich so: Die Russen haben es mir gesagt, also muss es sein. Und ich habe es geglaubt. Man hat mir eine Bibel in die Hand gedrückt und hat gesagt: Lies. Okay. Aber es hat mich dennoch so überfordert, dass mich so viele umarmt haben, dass ich wieder weggerannt bin in die Toilette. Die Toilette war mein zweites Zuhause in dieser Gemeinde. Und jeder wusste, oh, der ist wieder auf der Toilette und weint. Warum? Weil es so überfordernd war für mich. Ich kam damit nicht klar. Und dann war so: Was tust du, wenn du die Bibel bekommst? Oder wenn du allgemein ein Buch bekommst? Du liest von vorne nach hinten. So, 1. Mose liest du, geht noch. 2. Mose geht auch noch. 3. Mose geht gar nichts mehr. In meinem Kopf nur eine Frage: Was juckt mich das, wie das gebaut wurde? So 5 Ellen lang, okay. Und ich habe nichts. Und dann sagte man mir: Ja, du musst im Neuen Testament anfangen. So, danke. So, und dann schlägst du Matthäus auf. Kapitel 1, mit was fängt das an? Stammbaum, gut. Und dann dachte ich mir, ja, fängt schon mal gut an. Aber mit der Zeit habe ich diesen Jesus kennengelernt. Und ich dachte, oh, cooler Typ. Und ich habe dann natürlich angefangen zu beten, so wie es alle so machen, so alle Christen, und habe da irgendwas gebetet. Auch für meine Familie und so weiter. Und irgendwann mal kam der Punkt, wo meine Eltern sich scheiden gelassen haben. Also mein Stiefvater und meine Mutter. Und wir sind in eine Wohnung gezogen, wo ich und meine Schwester dann eine Wohnung oder ein Zimmer teilen mussten. Ich war 14, sie war 17. Und sie mitten in der Pubertät, ich Anfang Pubertät, Katastrophe. So, und dann haben wir uns jedes Mal gestritten und eines Tages komme ich da so nach Hause, meine Mutter war weg. Ich frage meine Schwester, wo ist Mama hin? Ja, sie ist zu einem neuen Freund gezogen. Ich kriege jetzt ihr Schlafzimmer. Jeder hat ein eigenes Zimmer und wir haben eine eigene Wohnung. Und jetzt denkt man als Teenager, geil. Aber was man oft vergisst ist, ich war damals noch in dieser Depression. Ich habe mich schon so einsam gefühlt. Und jetzt lebe ich in einer Wohnung, wo komplett meine Mutter nicht mehr da ist. Meine Schwester war nur noch dieses Partymädchen. Freund hier, Freund da. Disco hier, Disco da. Arbeiten. Die war nie daheim. Selten. Das heißt, mit 14 Jahren habe ich alleine in einer Wohnung gelebt. Jetzt fragt man sich, ja, wie hast du das finanziert? Meine Mutter hat trotzdem die Wohnung gezahlt. Rechtlich gesehen war sie immer noch da angemeldet, aber hat bei ihrem Freund gelebt. Und sie sagte, ich putze noch und ich koche noch, den Rest brauchst du nicht. Sondern hat es irgendwann mal aufgehört, dass meine Mutter Essen gemacht hat. Das heißt, ich bin in eine Wohnung gekommen, wo es kein Essen gab. Meine Schwester hatte schon eine Ausbildung, konnte schon ihr Essen finanzieren und hat unseren Kühlschrank gefüllt. Aber irgendwann mal hat sie angefangen, jedes einzelne Lebensmittel mit ihrem Namen zu beschriften. Und hat gesagt, wenn du isst, weißt du, was passiert. Genau derselbe Satz kannte ich schon von meinem Vater. Also habe ich das nie gewagt. Sie hat dann vergammeltes Brot weggeschmissen, ich habe es gegessen. Und irgendwann mal hat die Gemeinde davon mitbekommen und hat mir immer so Essenspakete mitgebracht. Hier, nimm. Für dich daheim. Aber irgendwann mal kam ich an diesen Punkt, wo ich gefragt habe, Gott, warum? Gott, ich habe bewusst mich entschieden für ein Leben mit dir. Die eine Person sagte mir, jetzt wird alles gut. Jetzt stehe ich hier, meine Mutter ist jetzt weg. Ich habe kein Essen. Habe seit Tagen nichts mehr gegessen. Wo ist dieser gute Gott? Und dann fängt es an, dass man zweifelt. Und das ist auch mein nächster Song. Der Zweifel in mir. Ich hoffe, ich schaffe den Text. Wenn nicht, dann entschuldigt mich. Aber das ist so der nächste Track, der so ein bisschen beschreibt, wie ich mich in dieser Zeit gefühlt habe.
Es ist die Angst, die mich lähmt, eine Angst, die mich mit Blindheit schlägt. Die Ungewissheit lässt mich zweifeln, ob ich richtig liege und ob ich Gottes Segen verdiene. Ein dunkler Nebel zieht heran, ich gehe auf die Knie, will beten, doch ich weiß nicht wie. Ich fühle Kälte und zittere vor Angst, fühle mich einsam, weil mich niemand hier verstehen kann. Versuche zu schreien, doch alles bleibt stumm, will weiter kämpfen, doch finde keinen Grund. Hab das Gefühl, dass alles gegen mich erscheint. Schließ die Tür hinter mir und bleibe besser alleine. Die Dunkelheit lässt niemand sehen, dass ich schwach bin. Ich muss doch stark bleiben, ich hoffe, ich schaffe es. Ich hab den Segen nicht verdient. Gott, es wäre besser, wenn du weiterziehst. Es ist der Zweifel in mir. Bitte nimm ihn weg von mir. Lass mich Glauben haben. Glauben mit Beständigkeit. Es ist der Zweifel in mir. Bitte nimm ihn weg von mir. Lass mich Glauben haben. Es sind Fragen über Fragen, Fragen, die meinen Kopf zerstören. Will davon fliehen und Gottes Stimme wieder hören. Doch ich hab ihn weggeschickt, aus dem Stolz heraus. Habe auf mein Recht bestanden und mein Segen verkauft. Ich wollte doch nur Glauben haben mit Beständigkeit. Schaue auf die Uhr, erkenne meine Zeit. Denn wenn ich es näher betrachte, sehe ich den Zeiger, der mir zeigt, was beständig heißt. Egal ob schlechte oder gute Zeiten, die Zeit bleibt treu. Betrachte ich nur mein Glaube, bin ich maßlos enttäuscht. Mein Glaube gleicht einer Meereswoge, unbeständig in all seinen Wegen. Es wird Zeit, dass ich Gottes Gnade realisiere. Doch was mich daran hindert, ist der Zweifel in mir. Es ist der Zweifel in mir. Bitte nimm ihn weg von mir. Lass mich Glauben haben. Glauben mit Beständigkeit. Es ist der Zweifel in mir. Bitte nimm ihn weg von mir. Lass mich Glauben haben. Glauben mit Beständigkeit. Es ist der Zweifel in mir. Bitte nimm ihn weg von mir. Lass mich Glauben haben. Glauben mit Beständigkeit. Es ist der Zweifel in mir. Bitte nimm ihn weg von mir. Lass mich Glauben haben. Glauben mit Beständigkeit.
Amen. An diesem Punkt, wo diese Zweifel immer größer wurden, habe ich mir natürlich die Frage gestellt, lohnt es sich überhaupt noch zu leben? Was hält mich noch hier auf dieser Erde? Und ich habe mein Leben betrachtet und habe gesagt, eigentlich hält mich gar nichts mehr. In meiner Gemeinde fühle ich mich mehr als Außenseiter und nicht angenommen. Jeder ist irgendwie verwandt miteinander. Und ich bin irgendwie immer der, der nichts versteht. Meine Mutter hat mich verlassen. Meine Schwester ist nie da. Also was hält mich noch am Leben? Ich habe so eine Pro- und Kontra-Abwägung gemacht. Und ich habe nichts gefunden. Also war nicht mehr die Frage, was mich am Leben hält, sondern wie ich mir das Leben nehme. Und ich hatte zwei Möglichkeiten. Entweder ich springe vom Zug. Oder ich springe einfach aus dem Fenster direkt auf die Hauptstraße und lasse mich umfahren. Und an diesem Abend habe ich angefangen, das erste Mal wirklich ehrlich zu sein. Ich habe zu Gott gesagt, Gott, ich hasse dich. Ich hasse dich, weil du mir nie eine Familie gegeben hast. Ich hasse dich, weil ich alleine bin in dieser Wohnung, gefangen. Ich hasse dich aufgrund dessen, weil du sagtest, alles wird gut, aber alles wurde nur noch schlimmer. Ich hasse dich. Und gleichzeitig habe ich ihm erzählt, was mein größter Wunsch ist. Eine Familie zu haben, die mich endlich mal annimmt, wie ich bin. Eine Familie, die fragt, wie es mir geht. Wie ist es, als Familie zusammen an einem Tisch zu sitzen und zu essen? Wie ist es, Weihnachten, Geburtstag zusammen zu sein? Wie ist es, von der Schule nach Hause zu kommen mit dem Wissen, dass die Eltern auf einen warten und dass es Essen gibt? Wie ist das? Und ich möchte euch die Frage stellen, wer kommt alles aus einem christlichen Elternhaus? Ich möchte nicht sagen, dass in einem christlichen Elternhaus alles gut läuft. Aber es gibt genug Punkte, wofür man dankbar sein kann. Mein Geburtstag war gefüllt von Schlägen, von Hass, von Ablehnung. Weihnachten. Man sitzt zusammen, schaut Fernsehen und geht. Und als ich auf diesem Weg zu diesem Fenster war und all das Gott sagte, wie ich mich fühle, wie ich ihn sehe, was ich mir wünsche, kam eine Stimme in mir so klar, die sagte, nein, spring nicht, mein Sohn, ich brauche dich noch. Und ich habe mich umgedreht, keiner war da. War das jetzt mein Gedanke? War das eine hörbare Stimme? Es war eine Stimme, die mich komplett aus der Bahn geworfen hat. Und ich habe die Bibel gesehen und ich wusste, ich muss sie jetzt aufschlagen. Und ich habe sie aufgeschlagen und es sprang ein Vers entgegen. Im Psalm 27, Vers 10. Und da steht, wenn Vater und Mutter mich verlassen, so nimmt der Herr mich auf. Und das war für mich die Bestätigung, okay, krass, die Stimme, die will es wirklich wissen. Und es hat mich so neugierig gemacht, dass ich angefangen habe zu sagen, okay Gott, ich möchte herausfinden, wofür du mich gebrauchen möchtest. Und ich habe die Bibel intensiv studiert. Ich habe oft nichts verstanden, aber ich habe einfach weitergelesen. Und irgendwann mal kam ich an diesen Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich ein gesundes Bild über Gott. Viele Christen, die mir vorleben wollten, wer Gott ist, hat eigentlich nicht der Wahrheit entsprochen. Und durch das Studium, wo ich selber die Bibel lesen durfte, habe ich erfahren, wer Gott ist. 2 Jahre lang hat es gedauert, bis ich endlich eine Antwort bekommen habe, wofür er mich gebrauchen will. Mit 16 hat es dann angefangen, dass Gott mich gefragt hat, wie geht's eigentlich deinem Vater? Kam der Gedanke einfach in meinem Kopf. Wie geht's dem eigentlich? Direkt ein anderer Gedanke, juckt mich nicht. Ich hasse den. Wir haben den Kontakt dann abgebrochen und wir haben uns jahrelang nicht mehr gesehen. Deswegen habe ich mir die Frage gestellt, wie geht's ihm? Und dann habe ich im Wort gelesen, wie kann ich dir vergeben, wenn du nicht vergeben kannst? Ich so, boah, das ist nicht fair. Das, was der abgezogen hat, ist viel schlimmer als das, was ich mache. Aber Sünde ist Sünde. Und ich habe zu Gott gesagt, Gott, okay, ich vergib ihn. Es ist nicht leicht. Man hat auch eine gewisse Erwartung, wenn man zu einer Person geht und sagt, ich vergib dir. Dass er Reue zeigt, dass er sich entschuldigt oder sonst was. Und ich bin da zu meinem Vater hingegangen. Er war nicht da. Bin zu meinem Opa hingegangen. Und er sagte, ja, er macht gerade eine Alkoholtherapie. Ich so, oh, okay, er besinnt sich. Monate später habe ich ihn nochmal besucht. War er wieder nicht da. Bin zu meinem Opa gegangen. Ich so, wo ist er? Ja, komm erst mal rein, ich muss dir das erklären. Und auf dem Weg rein habe ich mir schon gedacht, irgendwas ist passiert. Krankenhaus, Unfall, irgendwas. Und er sagte mir, dein Vater ist in Untersuchungshaft. Und dann stehst du da. Hab gefragt, warum? Ihm wird angehangen, dass er ein Kind missbraucht hat. Und dann stehst du da als Sohn mit dem Wissen, was dein Vater getan hat und fragst, warum? Mein Opa sagte, ihm wird es angehangen. Aber er war es nicht. Und so gut kenne ich meinen Sohn, dass er sowas nicht tut. Und er hat mir dann die Story erzählt, ausführlich. Und für mich war klar, ja, er trinkt zwar Alkohol. Und ich traue ihm viel zu, aber das nicht. Und ich habe mich entschieden, ihn im Knast zu besuchen. Bin da hingegangen. Und habe mich entschieden und habe gesagt, Papa, ich vergebe dir. Seine Reaktion, ja, und jetzt? Boah, direkt ein Backpfeife. Ich hatte aber so einen Frieden, weil ich wusste, mein Teil ist erfüllt. Ich habe alles getan. Und dann war aber noch meine Mutter, die damals abgehauen ist, mir kein Essen mehr gegeben hat. Es gab auch eine Zeit, wo ich sie dann gesucht habe, weil ich so gehungert habe, vor ihrer Türe stand und sagte, Mama, lass mich bitte rein, ich habe Hunger. Sie guckte mich an und sagte, geh nach Hause, ich kümmere mich darum. Nie ist was gekommen. Deswegen war auch gegenüber meiner Mutter ein gewissen Gräuel, ein Gehass. Aber ich wusste, auch ihr muss ich vergeben. Ich bin dann zu meiner Mutter hingegangen und habe gesagt, Mama, ich vergebe dir. Ich bin jetzt Christ. Meine Mutter fing an zu lachen. Oho! Mein Sohn wird jetzt Pfarrer. Der wird nie eine Frau bekommen. Aufgrund meines Glaubens wurde ich also von meiner ganzen Familie verspottet. Dann stellt man sich natürlich die Frage, warum sollte ich noch festhalten an diesem Glauben? Aber in diesen 2 Jahren habe ich so viele neue Perspektiven auf meine Situation bekommen. Was bedeutet, ein Kind Gottes zu sein? Die Wahrheiten aufgesaugt, dass ich über diese Dinge, über all diese schlechten Dinge drüber stehen konnte. Und gesagt habe, okay, ich lebe weiter. Und irgendwann mal bin ich in so eine Freizeit gegangen, Teen Street, kennt ihr das? Teen Street ist eine Jugendfreizeit, die geht über eine Woche. Da treffen sich 4000 Jugendliche aus ganzer Welt in Deutschland und verbringt eine Woche Zeit. Und jeden Tag gibt es so eine gewisse stille Zeit. Das heißt, das komplette Gelände muss ruhig sein. Man darf Musik hören, man darf schlafen, man darf Bibel lesen, man darf beten, du musst nur die Klappe halten. Und das ist witzig, wenn du in einem Gelände bist von 4000 Jugendlichen und alle sind ruhig. So, und dann stand ich da unter einem Baum oder Laterne, ich weiß es echt nicht mehr, und habe mir die Frage gestellt, Gott, ich sehe dich nicht, ich fühle dich oft nicht. Ich brauche etwas, um diese Dinge zu verarbeiten, um dich besser greifen zu können. Und dann war dieser Gedanke, schreib deine Gefühle auf. Das, was du denkst. Das habe ich getan. Und dann in meinem Kopf, es muss sich reimen. Ich so, oh nee, Rapmusik. Lass mich Bauchtanz machen oder irgendwas, aber kein Rap. Warum? Rap ist so negativ befleckt. Wenn du Rap hörst, hast du erst im Kopf so Sido, Bushido, Gangster-Rap und so. Und dann denke ich mir, oh. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie kann ich da einen Unterschied reinbringen? Wie kann ich einen Unterschied reinbringen, dass Menschen merken, dass ich nicht so dieser typische Gangster-Rap bin, sondern dass ich Texte schreibe, die wirklich Sinn hat und die auch weiterhelfen sollen. Und dann kam dieser starke Gedanke, durch die Stimme und die Texte, die ich dir geben werde, wird man erkennen, dass du anders bist. Ist okay. Nach 2 Tagen, nachdem ich meinen ersten Song geschrieben habe, gab es da in diesem Gelände so ein LKW, wo Seite auf, mit so einer Bühne. Und ich hatte die Möglichkeit, da vorne zu stehen. Und dann stand ich das erste Mal auf der Bühne, nach 2 Tagen, vor über 400 Leuten, Beat voll am Laufen, Mikrofon so weit weg, dass man mich nicht mehr hören konnte. Und dann habe ich versucht zu rappen. Aber das war kein Rap, das war einfach nur ein Gedichtsvortrag mit einem Beat im Hintergrund. Also das war gar nichts. Und ich war da mit den Teenies dann von meiner Gemeinde mit dabei und nachdem ich fertig war, alle am Ausrasten. Wow, du hast das so gut gemacht. Heute denke ich mir, Digga, warum lügst du mich so an? Aber ich habe gedacht, oh, die haben es mir gesagt, ich bin so gut. Und ich habe es geglaubt und dann dachte ich mir, endlich kann ich mal was Gutes, so endlich werde ich gelobt. So, und dann habe ich angefangen, weiter Texte zu, wie Eminem, weißt du, bist du im Bus und Kopfhörer und schreibst deine Texte und bist da voll am Rappen. Und das war mir, und so habe ich das immer gemacht. Und dann habe ich immer mehr Texte geschrieben und irgendwann mal hat mich eine Gemeinde aus dem Süden eingeladen und hat gesagt, hey, du rappst doch. Ich so, ja. Komm mal Silvester bei uns und rap mal und erzähl mal ein bisschen von deinem Leben. Du hast da so eine krasse Geschichte. Okay. Und dann stand ich das erste Mal unten da auf der Bühne und rap. Mittlerweile konnte ich rappen, den Takt halten und so weiter. Und habe so ein bisschen meine Story erzählt und auf einmal rasten alle aus und schreien, Zugabe, Zugabe. Und ich hatte keine Zugabe. Ich hatte ein Lied fertig. Die haben gesagt, ein Lied. So, und dann waren die so begeistert von meiner Geschichte und Leute haben auch angefangen zu heulen und ich dachte nur, was heulst du? Und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Und dann kam ein anderer Jugendleiter von einer anderen Gemeinde und sagte, ey, komm auch in unsere Gemeinde. Auf einmal gab es eine Kettenreaktion. Und mit 16 hat es dann angefangen, dass ich durch ganz Deutschland gereist bin und Jugendlichen geholfen habe. Ermutigt habe mit meiner Geschichte, obwohl ich nicht wusste, warum. Und es war dann so, dass ich oft meine Geschichte erzählt habe und dann die Mütter nach vorne kamen und haben gesagt, darf ich dich umarmen? Ich sage, ja. Und dann haben die mich umarmt und haben dann im Nachhinein gesagt, jetzt hast du ein bisschen Mutterliebe erfahren dürfen. Und es war so heilsam für mich. Und da gab es auch viele Väter, die dann gekommen sind und gesagt haben, hey, hast du gut gemacht. Boah, wenn das ein alter Mann sagt zu dir, okay, was heißt alter Mann, 50, 60, kommt zu dir und sagt, boah, du hast es echt gut gemacht. Boah. Ach du. Und dann, das ist so ein Segen und das war so heilsam. Und umso mehr ich gereist bin, umso mehr kam, und dann kommt noch so, ich weiß, dass eine über 90-jährige Oma nach vorne kam zu mir und sagte, ich habe es nicht verstanden, Russisch, wurde übersetzt von einer anderen, ich soll für sie beten. Ich bete für eine über 90-jährige. Und habe durch das einfach gelernt, oh krass, wie Gott mich gebraucht, wie Gott wirkt. Und da war auch mal eine Frau, die gekommen ist und hat gesagt, ich bin die einzige Gläubige in meiner Familie, mein Sohn ist nicht gläubig. Aber kannst du so beten, als ob du mein Sohn wärst und mich segnen kannst? Ich so, ja klar, nie gemacht, aber okay. Und ich fing an, segne Mama. Und es war auch so für mich heilsam, weil so diese Perspektive, sie ist Mutter und ich darf sie auch als Mutter sehen. Ermahne eine ältere Frau, als wäre sie deine eigene Mutter. Ermahne einen älteren Mann, so als wäre es dein Vater. Und das war für mich so eine Lehre, wo ich merkte, dass die Bibel lebendig wird in mir. Und auch in meinem Umfeld. Und in dieser Zeit habe ich so viel Heilung erleben dürfen. Warum? Weil ich einfach das praktiziert habe, was ich gelernt habe. Ich habe es nicht nur gehört, und ich sage nicht, meine Bekehrung fand statt, als ich da vorne stand und sagte, ich will mich bekehren, sondern ich glaube, dass meine Umkehr, dass der Anfang, wo ich mit Jesus durchgestartet bin, da war, wo ich angefangen habe, ehrlich zu sein mit Gott. Der Grund, warum Gott oft keine Gebete erhört, ist, weil wir nicht ehrlich sind. Und wenn wir tief schauen in uns und uns hinterfragen, dann müssen wir vielleicht oft eingestehen, eigentlich bete ich oft und singe oft, Gott, ich liebe dich, Gott, dir gehört alles, aber daheim gibt es gewisse Bereiche, wo Jesus nicht kommen darf. Und vielleicht bist du auch in einer Situation, wo du dir die Frage stellst, hey, warum? Und das nächste Lied heißt Steh wieder auf. Und das sollte dich ermutigen, aufzustehen. Weiterzumachen. Das zu praktizieren, was du gelernt hast. Du kannst nur das weitergeben, was du selbst empfangen hast. Es ist eine schlechte Ausrede zu sagen, ich habe das nie erfahren durch meine schlechte Kindheit, deswegen kann ich das nicht machen. Durch meine Prägung kann ich das nicht. Jede Prägung, jede schlechte Kindheit kann zum Guten gewendet werden. Und ich habe euch erzählt, dass ich 2 Jahre lang auf der Suche war, von 14 bis 16. Und ich war auf einem Einsatz und habe meine Geschichte erzählt und habe einen Gebetsaufruf gemacht. Und ein Mädchen kam nach vorne und hat gesagt, ich ritze mich. Ich habe 3 Selbstmordversuche hinter mir. Und ich leide an Depressionen. Und deine Geschichte hat mir gezeigt, dass ich nicht alleine bin. Und dann kam dieser Gedanke, und dafür will ich dich gebrauchen. Und das ist so meine Motivation, meine Vision, Menschen zu ermutigen. Ich bin nicht hier, um Unterhaltung zu machen, deswegen ist es auch hier heute kein typisches Konzert. Es ist ein bisschen Musik mit dabei, aber mir ist es umso wichtiger, euch teilhaben zu lassen, was Gott in meinem Leben getan hat. Warum? Weil ich überzeugt davon bin, dass er das genau in deinem Leben auch machen kann. Und jetzt kommen wir zum nächsten Lied.
Es kommen Zeiten, die dich ganz verändern. Zeiten, in der du kenterst. Und schlimme Zeiten, wo du keinen Wert hast. Es wird eine Zeit kommen, in der du ganz am Boden liegst. Keine Hilfe mehr siehst. Selbst dein bester Freund flieht. Du hast keinen mehr um dich, der dich stützen will, helfen will, zuhören will. Es heißt nur, ach sei still. Bring dich um, rede der Teufel dir ein. Du schaust in den Spiegel, sagst, oh Mann, jetzt bin ich ganz allein. Du machst dich selber fertig und ich kann dich verstehen. Weißt du warum? Ich habe es selber durchgelebt. Ich weiß, wovon ich rede und ich will dir Mut machen. Kämpfe weiter für deinen Traum, ich weiß, du wirst es schaffen. Du bist ein Kämpfer, ich sehe es ganz genau. Deine Augen verraten es mir. Ja genau, doch irgendwann kommt die Zeit, da geht es wieder bergauf, bei dem der Herr zu dir schreit, komm, steh wieder auf und bleibe stark, kämpfe weiter für dein Traum, Mädchen, gib niemals auf, halt den Kopf hoch, Gott ist bei dir, Gott lässt dich nie im Stich, glaube mir, steh wieder auf und bleibe stark, kämpfe weiter für dein Traum, Junge. Gib niemals auf, halt den Kopf hoch. Gott ist bei dir, siehst du das helle Licht? Komm, ich zeig es dir, geht nicht, gibt's nicht, verstehst du den Sinn? Denn für Gott ist nichts unmöglich, lauf mein Kind. Lass dich nicht aufhalten, halte an der Liebe fest, die Gott für dich hat. Zeige jedem, was in dir steckt, lass dich nicht unterkriegen. Lass dir nicht den Mund verbieten, denn wenn du alles hineinfrisst, wird man dich besiegen. Gib es Gott, aber wird für deine Zukunft sorgen, denn nur bei ihm fühlst du dich wirklich geborgen. Denk nicht an morgen, blick nach vorne, immer geradeaus. Schau nicht zurück, Schwester, gib dich nicht auf. Es ist leicht, Falsches zu tun und schwer das Richtige. Man sieht oft nicht im Leben das wirklich Wichtige. Der Teufel, der ist überall, er lässt nicht locker. Nein, willst du fliehen, dann komm rüber, rüber in die Ewigkeit. Gott wartet auf dich und passt auf dich auf. Er wartet, bis er zu dir schreit. Komm, steh wieder auf und bleibe stark. Kämpfe weiter für dein Traum, Mädchen. Gib niemals auf, halt den Kopf hoch. Gott ist bei dir, Gott lässt dich nie im Stich. Glaube mir, steh wieder auf und bleibe stark. Kämpfe weiter für dein Traum, Junge. Gib niemals auf, halt den Kopf hoch. Gott ist bei dir, siehst du das helle Licht? Komm, ich zeig es dir.
Das muss so anstrengend. Was wollte ich erzählen? In dieser Zeit, also ich war nie in Therapie, nie in der Psychiatrie oder sonst irgendwas, sondern nur allein meine Beziehung zu Gott hat mich aus diesen Depressionen rausgeholt. Und für mich war immer wichtig, diese eine Frage, die Gott mir gestellt hat, in dieser Zeit, wo ich Zweifel hatte, wo ich nur noch Sorgen und Ängste hatte, wo ich mich alleine gefühlt habe. Und in all diesen Situationen hat mich Gott nur eine einzige Frage gestellt. Vertraust du mir? Es ist eine einfache Frage, die aber so schwer zu antworten ist. Jeder oberflächliche Christ würde sagen, ja klar. Dann kommen die ersten Probleme und man vergisst Gott. Oder man schiebt die ganzen Probleme und Sorgen Gott zu. Gott, du bist schuld. Und ich bin davon überzeugt, umso besser du eine Person kennst, umso mehr vertraust du auch dieser Person. Umso mehr hat diese Person Einfluss auf dich. Umso mehr hat die Worte, die diese Person zu dir sagt, Gewicht. Das heißt also, Glauben kannst du dir selbst nicht produzieren. Aber du kannst es fördern, indem du Gott näher kennenlernst. Wisst ihr, wir sind eine Generation geworden, wo wir zuhören und einfach nur übernehmen. Wir prüfen gar nichts mehr. Wenn ein Prediger sagt, das steht so, ja, dann steht so. Und dann wundern wir uns, warum unser Gottesbild so befleckt ist. Warum nimmst du Gott nicht so ernst? Warum hast du so Angst vor Gott? Warum traust du Gott nicht so viel zu? Ist Gott oder hat Gott die Schuld? Oder ist es einfach nur die Perspektive, die wir auf ihn haben? Weil die Perspektive entscheidet unsere Motivation. Und unsere Motivation entscheidet, welche Richtung wir gehen. Wenn ich weiß, dass Sport mir gut tut, weil ich abnehme, weil ich zunehme, egal was, weil ich gut, besser aussehe, dann mache ich es. Warum? Weil meine Perspektive etwas Gutes ist. Deswegen ist meine Motivation gut, deswegen bewege ich mich auch in Richtung Fitnessstudio. Wenn ich die Perspektive habe, boah, Sport ist so anstrengend und dann breche ich mir mein Bein und keine Ahnung. Wenn da deine Perspektive so ist, dann ist dementsprechend deine Motivation so. Wenn deine Perspektive ist, boah, wenn ich die Bibel lese, ich check gar nichts. Das ist so anstrengend. Wie wird deine Motivation sein? Die wird nicht da sein. Du wirst nicht Bibel lesen. Dann würdest du eher aus schlechtem Gewissen tun, weil ich muss ja. Aber du wirst es nie aus einer gewissen Freiheit tun. Aber wenn du die Perspektive hast, dass wenn du das Wort Gottes liest, das Steckbrief Gottes, damit du mehr über Gott weißt, damit dein Vertrauen wächst, damit, wenn Probleme und Ängste kommen, dass du weißt, dass einer da ist, der größer ist, dann ist deine Motivation ganz anders. Und ich bin davon überzeugt, wir brauchen keine krasse Geschichte, keine krassen Erlebnisse, um Gott wirken zu sehen, sondern Gott wirkt schon im Einfachen. Dieser Teenie-Leiter ist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Er hat jeden Segen genießen dürfen. Aber er war derjenige, der mir nur eine einfache Frage stellte, und zwar: Wie geht's dir wirklich? Wir denken immer, wir müssen oder wir wollen mit unserer krassen Geschichte, dann können wir besser Menschen überzeugen vom Glauben oder ermutigen oder sonst was. Aber oft ist es einfach, einfach. Und das ist mein Lebensmotto: Einfach, einfach. Warum so kompliziert? Wir machen so vieles kompliziert. Wenn du denkst, dass du einen Kumpel hast, wo es im Glauben nicht so läuft und du denkst, boah, welche Bibelstelle könnte ich jetzt raushauen, dass es ihm besser geht. Obwohl er einfach nur ein offenes Ohr braucht. Nicht so viele Gedanken. Und der nächste Song heißt Der Segen Gottes. Und der fasst das alles so ein bisschen kurz zusammen, wer Gott ist. Jedes Geschenk, was wir bekommen, ist kostenlos. Aber jedes Geschenk, was wir annehmen, trägt immer eine Verantwortung. Wie gehst du mit dieser Verantwortung um? Wie gehst du mit dem Geschenk um, was Gott dir gibt? Gott hat alles vorbereitet. Gott gibt dir alles. Warum nimmst du es nicht? Ja, ich fühle mich nicht wertvoll genug. Ja, ich bin es nicht würdig, das anzunehmen. Warum denkst du wohl so? Das Problem ist einfach herauszufinden. Weil das Problem ist, du traust es dir nicht zu. Aber die Ursache, was ein bisschen tiefer geht, da wollen wir nicht hin. Wir wollen nicht darüber nachdenken. Alles soll so bleiben, wie es ist. Und dann wundert man sich, warum Gott Gebete nicht erhört. Warum Gott nicht in deinem Leben spricht. Wenn du an Gott zweifelst, dann fang an, ehrlich mit dir selbst zu sein. Versuche nicht, das Problem zu offenbaren, sondern die Ursache, warum du so denkst. Warum denkst du, oder warum hast du Angst vor gewissen Sachen? Mangelndes Vertrauen? Oft ist die Angst unbegründet. Ja, das ist der nächste Song.
Ich Ich will sterben, um zu leben, leben, um zu geben. Diesen einen Segen von Garten Eden wurde verkauft und zertreten von den Menschen und ihren selbstsüchtigen Wegen. Sie liegt in Wehen, doch bewegen tut sich nichts wegen dem Nebel, der die Sicht verdeckt und die Sünde versteckt den Segen und somit wird er nicht entdeckt. Man hat ihn in einer Wanne voller Blut gesteckt. Doch wenn man daran leckt, erkennt man, dass es nach etwas Bitterem schmeckt. Warum? Weil der Segen etwas fordert. Kompromisslosigkeit, Bereitschaft für das Leid, pure Reinheit, Ehrfurcht vor seiner Heiligkeit und Gehorsam zu aller Zeit. Und was bringt mir das? Offenbarung seiner Herrlichkeit durch die Dreieinigkeit, Freiheit durch den Heiligen Geist, einen Sinn für das Leid, für die Vergangenheit, nie wieder einsam sein, die Frucht von seinem Geist, Liebe, Freundlichkeit, Treue, Freude, Güte, Sanftmut, Friede, Langmut, Selbstbeherrschung. Jeder will Verbesserung oder Veränderung in seinem Leben haben, doch die Hoffnung dieser Welt, ja, sie liegt begraben. Sag mir, wer steht noch auf? Wer geht noch raus? Sag mir, wer von ihnen gibt die Menschen nicht auf? Wo sind die Hoffnungsträger? Wo sind die Christen geblieben? Wo sind die Vorbilder, die diesen Fluch besiegen? Es ist der Segen Gottes, der uns am Leben hält, bedingungslose Liebe, die uns festhält. Schau dich an, du bist gesegnet, keine Frage. Du nennst es Lüge, ich nenne es Gnade. Amen.
Sam. Wenn ich mein Leben betrachte, hat sich vieles zum Guten gewendet. Warum? Ich bin verheiratet, Gott sei Dank. Somit hat die erste Lüge, die mein Leben sehr, sehr stark beeinflusst hat, schon mal keinen Raum mehr. Ich habe heute eine sehr, sehr gute Beziehung zu meinen Eltern. Mein Vater ist mittlerweile raus aus dem Knast und er lebt ein Leben voller Einsamkeit. Und wenn du einen Menschen vergeben möchtest, dann ist es hilfreich zu wissen, warum er so gehandelt hat, warum er dich verletzt hat. Weil ich bin davon überzeugt, dass verletzte Menschen andere Menschen verletzen. Das heißt, der Grund, warum mein Vater so war, war mein Opa so war. Mein Opa war ein starker Alkoholiker. Er hat eine Schwester, die dann ins Kinderheim gekommen ist und mein Vater war alleine mit ihm. Warum war mein Opa so? Er hatte auch keinen Vater durch den Krieg. Das heißt, von Generation zu Generation hat der Vater gefehlt. Und ich war derjenige, der gesagt hat, ich will da einen Cut machen. Das hat mir geholfen, meinen Vater zu verstehen. Meine Mom, warum ist sie so? Meine Mutter kommt aus den Philippinen und sie erlebt eine andere Erziehung. Eine andere Kultur. Sie wurde sehr streng erzogen. Heute kommt meine Mutter zu mir und sagt, kannst du dafür beten, bitte? Und ich darf ein Segen sein. Ich bin immer noch der einzige Gläubige meiner Familie. Meine Schwester kommt zu mir und sagt, hey, ich habe Angstzustände. Ich habe Albträume. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und jetzt kommt meine ganze Familie zu mir und sucht nach Hilfe. Und jetzt kann ich diese Hilfe bieten. Warum? Weil ich sie selber erfahren habe. Warum du Leid erfährst, warum du Sorgen und Ängste hast, damit du sie überwinden kannst und andere helfen kannst. Ich bin davon überzeugt, dass dieses Leid, das du erträgst, einen Sinn hat. Aber oft ist es die Zeit, die benötigt wird, damit dieser Sinn offenbart wird. Wir haben alle Probleme. Wir haben alle Ängste. Wir haben alle Sorgen. Und jeder geht ganz verschieden damit um. Doch ich möchte dir die Frage stellen, wen vertraust du? Vertraust du deinen Rückzugsort? Und sobald du wieder rauskommst, ist das Problem immer noch da? Vertraust du anderen Menschen, die dich eh nur wieder enttäuschen und verletzen? Vertraust du deiner eigenen Stärke, weil du sagst, ich darf keine Schwäche zeigen, ich muss jetzt stark bleiben? Wem vertraust du? Und Gott stellt dir heute die eine einzige Frage. Wenn du das alles betrachtest, vergiss alles, aber vergiss eins nicht. Diese Frage: Bist du bereit, Gott zu vertrauen? Bist du bereit, einen neuen Schritt zu gehen? Bist du bereit, dich zu entscheiden, von all diesen Sorgen loszusagen und zu sagen, ich will einen neuen Anfang machen? Ich kann sagen, dass ich es nicht bereue, an Gott geglaubt zu haben und immer noch glaube. Ich darf heute so viel Heilung erleben, die Gott in mir tut und durch mich tut. Und ich bin davon überzeugt, dass er das auch mit dir machen kann. An die Eltern, wenn hier Eltern da sind. Wann hast du das letzte Mal zu deiner Tochter gesagt, ich bin stolz auf dich? Du siehst gut aus heute. Du wunderst dich, warum die Beziehung zwischen deinen Kindern nicht so gut ist. Wann hast du angefangen, Segen über deine Kinder auszusprechen, Gutes auszusprechen? Oft braucht es auch keine Worte. Oft braucht es einfach nur eine Umarmung. Wie bei mir. Mütter, Väter kamen und haben mich umarmt. Und das nächste Lied, das mache ich live mit dem Sam und meiner Frau. Das ist übrigens meine Frau. Und dieses Lied heißt Mein Kind. Heute darf ich eine Familie haben durch meine Frau. Und ich lebe in einer Jägerfamilie. Und es ist ziemlich spannend. Man isst zusammen. Man feiert zusammen. Wenn jemand Geburtstag hat, da backt man extra einen Kuchen für einen. Und ich weiß noch, wo das erste Mal für mich ein Kuchen gebacken wurde. Und es war heilsam. Warum? Weil ich es im Nachhinein bekommen haben durfte. Und ich bin davon überzeugt, das, was du heute vermisst, das kann dir morgen gegeben werden. Vertraust du ihm? Und um deine Perspektive zu Gott ein bisschen zu erneuern, zu prägen, möchte ich dieses Lied performen. Und ich bitte einfach jeden, der genau weiß, hey, mein Gottesbild ist so kaputt, mir fällt es schwer, Gott zu vertrauen. Ich habe Angst vor Gott. Ich muss ständig nur Leistungen bringen vor Gott. Da möchte ich, dass genau du die Augen schließt und dir vorstellst, wie Gott vor dir steht und genau diese Worte hineinspricht in dir. Ich kann nicht in Worte fassen, was ich für dich empfinde. Du bist mein geliebtes Kind, ich hoffe, du weißt, dass ich dich liebe. Ja, ich lieb dich, wie du bist. Du musst dich nicht verstellen, denn ich bin der, der dein Leben in den Händen hält. Du bist ein Diamant, den man nicht beschreiben kann, so wertvoll, dass nur ein Preis ihn bezahlen kann. Ein komisches Gefühl zu sehen, wie du dich anstrengst, nur um meine Nähe zu spüren. Ich liebe es zu sehen, wie du dein Leben meisterst und du jeden Tag nach meiner Liebe eiferst. Ich bin dein liebevoller Vater, der neben dir stand, als sonst niemand für dich da war. Manchmal spürst du mich nicht, manchmal erkennst du mich nicht, doch du bist und bleibst mein geliebtes Kind. Hiermit verspreche ich dir eins: Ich werde immer bei dir sein.
Du bist mein geliebtes Kind.
Du bist mein geliebtes Kind. Bitte vergiss das nicht, mein geliebtes Kind. Ich bin da für dich, ich stehe hinter dir. Vertraust du mir? Du bist mein geliebtes Kind. Bitte vergiss das nicht, mein geliebtes Kind. Ich bin da für dich, ich stehe hinter dir. Vertraust du mir?
Ich kann nicht in Worte fassen, was ich dabei fühle, wenn du morgens aufstehst. Völlig übermüdet, aber dennoch wunderschön. Ich bin so stolz auf dich, 24 Stunden lang denke ich nur an dich. Ich vergesse dich nicht, bitte glaub mir das. Ich halte dich fest, egal was kommen mag. Ein trauriges Gefühl, die Einsamkeit in dir zu sehen. Obwohl ich neben dir stehe, ich bin immer da, auch wenn du mich nicht immer spürst. Schau zurück, siehst du, meine Hand hat dich geführt. In schweren Zeiten habe ich dich auf Händen getragen. In schweren Zeiten hörte ich deine Klagen. Und jetzt schau zu mir, sag mir, siehst du mich? Ich bin der Vater, der dich liebt, genauso wie du bist. Ich stehe immer hier, das verspreche ich dir. In Liebe, dein Vater. Du bist mein geliebtes Kind, bitte vergiss das nicht, mein geliebtes Kind. Ich bin da für dich, ich stehe hinter dir. Vertraust du mir? Du bist mein geliebtes Kind, bitte vergiss das nicht, mein geliebtes Kind. Ich bin da für dich, ich stehe hinter dir. Vertraust du mir?
Ich denke, es ist schwer, diesen Worten zu glauben, wenn man diese Person nicht kennt. Aber Gott hat heute diesen ersten Schritt getan zu dir. Und Gott ist ein Gentleman. Er zwingt dich nicht, an ihn zu glauben. Sondern der nächste Schritt soll von dir kommen. Und dann wirst du merken, dass er anfängt, mit dir zu sprechen, in dir zu wirken, dich zu verändern, neue Blickwinkel gibt. Und jetzt wird die Band hier vorne sein, weil ich einfach die Möglichkeit bieten möchte, zu beten. Ich will praktisch werden, ich bin so ein praktischer Typ. Und wir werden rechts und links Leute haben, die beten, die dich umarmen, die dir zuhören, die dir nicht die Bibel um die Ohren klatschen. Es sind Leute, die deine Fragen beantworten können. Es sind Leute, die einfach nur da sind. Ich werde auch hinten stehen und ich kann euch nur ermutigen, so wie ich diesen ersten Schritt getan habe, zu sagen, okay, ich bin jetzt ehrlich. So fordert dich Gott heraus, heute ehrlich zu sein, damit er heute dein Leben verändern kann. Amen.